ARD.
Hallo ihr lieben Faktab-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder mit am Start seid, wenn wir gucken, was die Woche so passiert ist in der Wissenschaft oder auch im letzten Jahr. Ich bin Julia Nestlen und mir gegenüber ist die liebe Sina Kürz. Hi Sina.
Hallo Julia.
Bist du gut ins neue Jahr geslidet?
Natürlich.
Das freut mich. Und das Jahr, dachte ich mir, startet doch bei vielen Menschen mit großen Vorsätzen. Mhm. Ich habe mich mit Sport beschäftigt und vielleicht ist ja dieser antike Maya-Sport eine Idee, wenn ihr sagt, ja, Fitnessstudio ist eh voll, vielleicht macht er mal was anderes.
Bei uns hier in Bonn im Hofgarten spielen die Leute ja Quidditch, ne?
Ja, beziehungsweise Quadball heißt mittlerweile, ja.
Das heißt Quadball, richtig. Oh, shit.
Oh, shit ist auch eine gute Überleitung zu deinem ersten Thema.
Ja, richtig. Ja gut, starten wir direkt rein, so wie ins neue Jahr. Also folgende Überschrift, das ist wirklich ein absolutes Fakt-up-Thema, also wirklich auch Fakt-up. Also hörst du einfach mal an. Schülerin entdeckt aus Versehen in Gänsekacke ein Mittel gegen Krebs. Was machen solche Überschriften mit dir, Julia?
Ich schreibe sie mir auf und denke mir, darüber muss ich unbedingt mit Sina reden.
Ja.
Es kombiniert dieses David gegen Goliath-mäßige, eine Schülerin schafft irgendwas, dann Gänsekacke. Wir haben auch noch einen total unwahrscheinlichen Fundort, dann gegen Krebs, eines der großen Probleme der Menschheit. Das hat ja alles.
Ja, aber es ist so wild, oder? Ich muss ja echt mal gerade sagen, weil mich überfordern solche Nachrichten wirklich maximal. Als ich das vorgeschlagen bekommen habe, dachte ich so, okay, Moment, also Mittel gegen Krebs, ja, das klingt ja gut, aber dann ist irgendwie das Wort Gänsekacke mit drin, das klingt wieder schlimm. Dann ist eine Schülerin, denkst du, hä, wieso eine Schülerin, warum nicht irgendwelche MedizinerInnen? Ist es jetzt wahr, ist es fake oder ist man wünscht sich, ist es wahr? Also ich habe wirklich bei solchen Überschriften mittlerweile, und ich bin ja schon lange dabei, von Folge 1 bin ich bei Faktab dabei und ich habe bei solchen Nachrichten, bei solchen Titeln wirklich so ein Gefühl von Kontrollverlust, wenn ich sowas lese. Mir geht's damit nicht gut. Ich mache das hier jetzt wirklich schon lange, aber sowas, ich denke immer, ich habe alles gesehen, aber es macht mich fertig. Und das ist das erste Thema, womit wir jetzt 2025 reinstarten. Also sorry, wenn ich das lese, die Realität ist mir einfach zu krass. Ich pack das nicht. Sorry 2025, leg mich wieder hin. Das ist das, was in meinem Kopf durchgeht, wenn ich lese, Schülerin entdeckt aus Versehen in Gänsekacke ein Mittel gegen Krebs.
Ja.
Also ich finde, du bist da sehr positiv, ehrlich gesagt, bei deiner Antwort gewesen.
Ja. Ich bin vielleicht eher der neugierige Typ und du bist eher der Weltschmerztyp.
Ja, und ich weiß nicht, wie unsere, also wir haben ja auch ein paar Leute, die diesen Podcast hören, vielleicht geht's den ganzen HörerInnen ja auch irgendwie anders. Weißt du, ich stelle mir halt immer vor, dass die Leute, die stehen morgens auf, denken sich so, oh, was höre ich jetzt? Oh, die Sonne scheint draußen, höre ich mir mal Faktab an. Oh, eine neue Folge mit Julia und Sina. Oh, was haben die denn Schönes, Spannendes entdeckt? Und dann kommt man mit so einer Nachricht, also wenn ich... Das wäre, ich würde halt sagen, okay, alles klar, ich brauche heute auf jeden Fall einen sehr starken Kaffee. Mir ist das irgendwie ein bisschen viel. Aber egal, ich will auch gar nicht so krass abschweifen. Ich habe es mir angeguckt, ich habe mich beruhigt.
Gut.
Ich habe mir das angeguckt und auch gedacht, du lest es jetzt einfach mal durch, Sina. Und wenn du am Ende der Studie merkst, es ist dir zu viel, dann machst du es halt nicht. Machst du das Tab wieder zu, keiner zwingt dich, das zu machen. Ne? Suchst dir ein anderes Thema, redst über, weiß ich nicht, Krokodile oder so, keine Ahnung. Ich mache das jetzt ganz in Ruhe. Und so machen wir das jetzt auch. Das war jetzt ein sehr langes Intro, I'm sorry. Also.
Ich finde gut, dass ihr Krokodile als erstes eingefallen ist, aber ich bin ganz Ohr. Wo haben Sie diese Gänsekacke entdeckt?
Genau, also geht um Gänse, nicht um Krokodile. Basic Facts, wir haben eine Schule in Chicago, ne, ist ja eine Schülerin. Mhm. Wir haben eine Kooperation mit der University of Illinois in Chicago. Mhm. Wir haben ein, das finde ich ganz süß, ein Science Project für Kinder, ne, also die arbeiten da zusammen. Wir haben, das Setting ist der Garfield Park, so wie die Katze. Es sieht aus wie ein botanischer Garten, finde ich. Es ist wunderschön. Es ist eine Idylle, Julia, eine Idylle. Mhm. Und das Thema des Science-Projektes ist Antibiotika züchten aus Bakterien. Aus Bakterien, die man so in der Natur findet, also aus natürlichen Quellen. So, und da haben wir jetzt so 12- bis 14-jährige Kids, die ganz motiviert so kleine ForscherInnen sind, ganz süß, die vielleicht noch mit ganz naiven, ungetrübten Augen da im Garfield-Park rumlaufen und dann sich mit Antibiotika beschäftigen. Und die sammeln dann halt Proben. Die sammeln Wasser aus dem Teich, Insekten, Blümchen und darunter ist auch die kleine Camaria Williams, die hat Gänsekacke eingesammelt.
Die darf nicht kommen.
Ja. Ich habe noch Platz in meinem Tütchen, nehme ich hier dieses kleine braune Ding, weißbraune Ding, das nehme ich auch noch mit. So, das wird dann, ne, das ist ja dieses Science-Projekt, das wird dann analysiert, ne, die vielversprechendsten Proben, die werden dann nochmal von den ganzen Postdocs und DoktorandInnen, die das Ganze betreuen, weiter aufgeschlüsselt. Und die Gänsekacke war tatsächlich eine dieser vielversprechenden Proben, mit der sich dann näher beschäftigt wurde. Und zwar hat man entdeckt, dass in dieser Probe ein Bakterienstamm drin steckt, der heißt Pseudomonas aedahonensis. Und die Doktoranden kamen zu dem Schluss, nach der Untersuchung, dass die dass diese Teile, diese Bakterien antibiotisch wirken. So, und was sie auch entdeckt haben, das Zeug produziert eine chemische Verbindung, die man noch nicht kannte. Die hat jetzt den catchy Name Orphamide N bekommen. Mhm. Das ist benannt nach der Molekülfamilie, zu der die gehört. Also wem auch immer von euch da draußen das was sagt, liebe Freunde. Ne, das ist der Ursprung des Namens. So, und dann hat man ein bisschen Kernspinresonanz hier gemacht, ein bisschen Massenspektrometrie da, eine Kultur angelegt, bla bla bla. Und gute Nachricht, schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht, man hat gemerkt, okay, dieses Orphamide N ist überhaupt nicht verantwortlich für die antibiotische Wirkung. Oh. Aber, gute Nachricht, man hat gemerkt, dass das Zeug tatsächlich das Wachstum von Hautkrebszellen verlangsamt und auch das Wachstum von Eierstockkrebszellen.
Okay, Moment. Also statt Schneckenschleim aufs Gesicht schmieren wir uns jetzt hoffentlich dann Gänse...
Nein, das machen wir nicht. Sprich's doch bitte gar nicht erst aus. Das machen wir nicht. Denn wie immer, also ist jetzt so die naheliegende Frage, so haben wir jetzt das Mittel gefunden. Nee, das Zauberwort, was wir alle kennen, ist we need further research. Ne? Mhm. Also es ist immer noch ein bisschen mehr Forschung nötig, um da irgendwas draus zu machen. Das heißt für Camaria, für das Kind, ne, ich finde es trotzdem sehr, sehr süß. Sie ist Co-Autorin des Papers. Oh, also Gott. Ihr Name steht wirklich drin. Oh. Überleg mal, mit 12 oder ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber um den Dreh hast du dann dein erstes Paper veröffentlicht. Ja. Ist ja wirklich ein wissenschaftlicher Meilenstein für sie. Ne? Ja. Ist auch besser als Frösche aufschneiden oder so. Aber ja, sie muss leider noch ein bisschen mehr liefern, damit wir jetzt wirklich ein Heilmittel gegen Krebs haben. Weiß nicht.
Okay. Die arme 12-Jährige, ja, du musst jetzt schon noch mal ein bisschen nachlegen.
Genau, da musst du schon noch ein bisschen mehr Paper veröffentlichen, ein bisschen mehr Anträge stellen für Forschungsfinanzierung. Ja. Ja. Was muss sie alles machen? Netzwerk aufbauen, Konferenzen besuchen, was auch immer man dann mit 12 halt noch machen muss, wenn man die Forschung weiter vorantreiben muss. So einfach ist es nicht.
So ein kleines Licht hatte sie in der Hand und jetzt bricht einfach so eine riesige Welle über sie ein.
Ja, genau. Sie ist
der harte wissenschaftliche Alltag.
Genau, vielleicht entscheidet sie ist ja noch in der Schule, vielleicht entscheidet sie sich jetzt um, wird sie jetzt in die Medizinforschung gehen oder vielleicht doch lieber Ornithologin werden.
Das sind natürlich die einzigen zwei Karrierewege, die da
wenn sie
sind.
Sich mit Gänsekacke beschäftigt hat, dann ist das ja schon mal naheliegend so, ne?
Ja, ich würde es ihr wünschen. Und ich würde uns auch wünschen, dass wir ein Mittel gegen Krebs finden, by the way.
Ja, das wünschen wir uns alle Anfang des Jahres und auch schon immer. Aber die Moral ist, also das Thema ist okay. Und Nachwuchsförderung ist wichtig. Das ist eigentlich, deswegen hat es sich gelohnt, sich dadurch zu kämpfen.
Wo wir bei minderjährigen Veröffentlicherinnen sind in der Wissenschaft, auch bei meinem Thema kann ich dazu was erzählen. Da hat nämlich jemand, glaube ich, auch unter 18 seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung zugemacht. Aber ganz von vorne, wir sprechen über Ballsportarten bei den Maya. Denn 2024 gab es eine Veröffentlichung in PLOS One. Mhm. Da haben Forschende aus Cincinnati halluzinogene Pflanzen unter einem Ballsportplatz der Maya gefunden.
Ein Ballsportplatz, also der lokale Fußballplatz in der Maya-Stadt. Dann.
So ungefähr. Also Maya und Ballsportarten, it's a love story.
Naja, okay.
Ich weiß nicht, ob wir das am Ende des Themas sagen werden, aber it's a story auf jeden Fall.
Okay.
Sie haben es gefunden in der Maya-Stadt Yatnoka, liegt auf der Halbinsel Yucatan. Mhm. Und die haben da gesehen bei Ausgrabung, da ist bei diesem Platz irgendwie so eine dunkle Stelle. Da sind Materialien abgelagert. Und die wurden da offensichtlich vor dem Bau von diesem Ballsportplatz deponiert. Und dann haben sie eben geguckt, das ist organisches Material, das haben sie sich genau angeguckt. Ganz kurz zu den Maya. Noch heute gibt es ja 6 bis 7 Millionen Menschen, die sich als Erben der Maya sehen. Aber zu Hochzeiten der Maya-Kultur waren es so 10 bis 15 Millionen Menschen. Und was so krass ist, das war so erstes Jahrtausend nach Christus ungefähr, wo auch eine Hochzeit war. Und da haben in diesen Ländern da, Honduras, Mexiko, Belize, Guatemala, so viele Menschen gelebt wie auf keinem anderen Fleck der Erde. Also war das eine richtig, richtig krasse Hochkultur.
Ja, weil also wir haben ja jetzt wirklich viele Menschen auf dieser Erdkugel, ne? Aber das ist ja auch gewachsen. Ne? Also früher gab es ja überhaupt nicht so viele Menschen. Mhm. Ich meine, dass jetzt wir irgendwie 80 Millionen Menschen in Deutschland haben, so viel gab es auf der ganzen Erde gefühlt.
Ja,
in
das ist absurd.
Zeiten. 15 Millionen Mayas?
Ja.
Krass.
Und die hatten ein Eigenschriftsystem, Astronomie, haben Monumente gebaut und so weiter.
Und Kakao.
Und Kakao. Und das Spannende ist, beziehungsweise das Traurige ist, als dann die Spanier einfielen in Mexiko im 16. Jahrhundert, da war diese Hochkultur schon vorbei. Und es ist bis heute ein riesiges Rätsel, was da eigentlich so passiert ist. Ne? Also es wird vermutet, politische Querelen und so weiter. Übrigens, kurze Cross-Promo. Ich mache bei Das Wissen, bei dem Podcast, auch immer so lange Interviews. Und da habe ich neulich mit einem Maya-Forscher gesprochen. Verlinke ich euch in den Shownotes. Ist echt spannend. Der war nämlich der schon minderjährig gesagt hat, du, diese Maya-Schriftzeichen, die sind auch gar nicht entschlüsselt. Da setze ich mich mal ran und hat dann einfach schon mit 17 veröffentlicht. Dieser Typ ist Richtig beeindruckend und crazy, Nicolai Gruber. Naja.
Es ist auch richtig motivierend für einen Jahresanfang, ne? Wenn man schon hört so, okay, ich will an meiner Karriere arbeiten, ich will irgendwie erfolgreich werden, ich will in der Schule bessere Noten, und dann hörst du irgendwie von so einer 12-Jährigen, die irgendwie Mittel gegen Krebs findet, und so ein 17-Jähriger ist auch sehr motivierend für die ganzen.
Du, wir sind Anfang 30, wir fangen mal mit Sport an dieses Jahr. Also, wenn die Maya eine neue Stadt gebaut haben, dann haben sie nicht als erstes einen Tempel gebaut, sondern Ballspielplätze. Weil die Maya, der Gründungsmythos der Maya, basiert auch auf einem Ballspiel, das die göttlichen Zwillinge, die Herren der Unterwelt, in einem Ballspiel besiegt haben, und dann wurden sie irgendwie zu Sonne und Mond. Also das ist so der Mythos, und deswegen sind Ballsportarten ganz wichtig bei den Maya.
Ach echt? Das ist ja süß.
Und die Ballsportarten, die waren eben auch eingebettet, ne, in politische Entscheidungen, in Rituale. Ne. Es war alles, also wirklich, ich will nicht sagen sakral, aber wirklich gesellschaftlich total wichtig. Ne? Also wie der Fußball heute in Deutschland. Nee.
Wollte ich gerade sagen, weil also Ballsportarten sind ja heute gesellschaftlich super unwichtig. So, ne?
Ja, und deswegen macht es auch Sinn, dass eben so medizinische und halluzinogene Pflanzen eben auch aus rituellen Gründen da abgelegt wurden, weil es ja alles sehr wichtig für die.
Ah, okay.
Da sind Pflanzen drunter gewesen wie eine Windenart, das ist eine Spezies von der Morning Glory, die ist halluzinogen. Da weiß man, die hat auch in anderen Ritualen irgendwie eine Rolle gespielt bei Königen, dass sie die Energie der Götter bekommen haben und so weiter, auch für Wahrsagerituale.
Aber, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wieso ist, was ist jetzt hier der Zusammenhang? Das heißt, bevor jetzt Anpfiff war, sag ich mal, wurden da diese Pflänzchen irgendwie verteilt, und das war so ein Ritual, so wie die jetzt die Nationalhymne bei uns auf dem Feld singen, und dann stattdessen wurden da so Blumen verteilt? Oder was? Warum liegt das da? Also wo ist der Zusammenhang?
Nee, vermutlich vor dem Bau. So. Also bevor dieses Stadion gebaut wurde, wurden da diese Pflanzen deponiert.
So, ja, das verstehe ich.
So wird gedacht. Da, unter anderem ist da auch Chili-Pulver dabei und eben auch eine Pflanze, die bekannt ist als Verpackungsmaterial. Und deswegen denkt man, das ist da wirklich bewusst hingelegt worden. Also ein Päckchen von diesen rituellen Pflanzen. So viel zu dieser Studie. Das haben sie jetzt festgestellt. Okay, diese Pflanzen wurden da abgelegt. Aber viel spannender ist ja, was waren das eigentlich für Ballsportarten? Und was geht hier mit politischen Bedeutungen von diesen Ballsportarten ab? Also, es gab wohl verschiedene Regeln, aber ein Spiel war so, ein richtig relativ fester, schwerer Gummiball, so wie ein Medizinball, besteht aus Kohle, Gummiwurzeln und menschlicher Asche. Auch hier wieder ein Hinweis auf etwas düstere Rituale möglicherweise.
Ja.
Und dann haben sie einen gepflasterten Platz, also wirklich mit so, ne, Steinchen, verschiedene Breiten, verschiedene Längen. Also das eine, was ich gesehen habe, der sah so aus, als wäre vielleicht 7 bis 10 Meter breit und vielleicht so 30 Meter lang. Aber ich habe auch gelesen von Plätzen, die größer sind als Fußballplätze, also irgendwie so 130 Meter lang und irgendwie 90 Meter breit.
Aber alles gepflastert. Also es ist nicht ein riesiger Rasen, wo man schön weich drauf landet, sondern harter Untergrund.
Gepflastert, weil der Ball musste gut bouncen. So.
Okay.
Und die Wände waren nicht so, dass da irgendwie Ränge waren, sondern die Wände sind so abgeschrägt. Also du musst dir vorstellen, wie du hast so ein, wie als würde unten ein Fluss laufen, und dann sind so 45 Grad Wände aus Stein nach oben auch. Ne? Also praktisch so ein Ball. Haben die sich da gebaut. Und das Spiel war wohl so, dass die diesen Medizinball mit ihren Körperteilen, und zwar mit der Hüfte und mit vor allem mit den Ellbogen, Hüfte und mit dem Oberkörper, immer in der Luft halten und in Bewegung halten mussten.
Ja.
Und dann das immer auf die gegnerische Spielseite bouncen mussten.
Also es gab zwei Teams, ja? Um mal irgendwie jetzt so.
Genau, zwei Teams.
Okay.
Mhm. Und oben am Ende dieser abgeschrägten Flächen gab es auch noch Ringe, durch die Bälle durch mussten, für das es dann Punkte gegeben hat. Diese Ringe waren aber nicht so angeordnet wie so ein Basketballnetz, also dass es von oben nach unten durchfällt, sondern mehr so wie beim Quadball. So. Ich habe Fragen, weil so ein Medizinball, ich weiß nicht, ob du den schon mal gegen deine Hüfte bekommen hast, macht blaue Flecken.
Ja, also wenn der wirklich so schwer, finde ich auch ein sehr anstrengendes Spiel, muss ich sagen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze war auch tatsächlich oft ein Spiel auf Leben und Tod.
Ja.
Dieses Spiel wurde wohl teilweise gespielt, wenn eine Stadt besiegt wurde, dann mussten die Gefangenen gegen die Eroberer spielen.
Was?
Die Gefangenen haben selbstverständlich keine schönen Lederpanzer bekommen, sondern natürlich nur die Eroberer.
Wie absurd und, ist das denn bitte?
Ja.
Du stehst da, deine Stadt wurde gerade eingenommen, und dann kommen die und denkst so, okay, ich werde jetzt hingerichtet, und sagen sie, nein, wir spielen jetzt erstmal,
richtig,
wie heißt es? Maya-Fußball, Maya-Quadball.
Squid Game, richtig, so heißt es.
Was, so muss ich tun? Und dann steht da, das ist eine absurde Situation, steht da so ein Maya-Typ und erklärt dir die Spielregeln, und du denkst so, hä, sterbe ich jetzt nicht? Was muss ich denn jetzt machen? Also es ist ja völlig crazy.
Ja, und dann, was ich auch wieder total spannend fand, wir denken jetzt natürlich, ja, die Verlierer, die wurden dann natürlich geköpft.
Ja.
Nee, Manchmal wurden auch die Gewinner geköpft, weil es ja was Besonderes ist, endlich ins Reich der Toten zu dürfen. Also Leute, ich will jetzt ja nicht alte Kulturen kommentieren, aber das ist schon hart.
Ja.
Ja, man hat bislang mehr als 2000 solcher Ballsportplätze gefunden. Wie gesagt, in Städten wurden die oft sehr, sehr früh gebaut.
Krass, das ist ja ein richtiger Trend gewesen.
Richtig krass. Also einfach wirklich, manchmal am Ende wurde dann den Siegern das Herz auf dem Platz aus der Brust geschnitten und mit dem Glauben aus dem Blut entsteht dann neues Leben. Also es war noch so eine andere Kultur, ja. Also heute denkt man ja auch, bei manchen Menschen geht es da um Leben und Tod, wenn die beim Fußball sich aufregen.
Ja, sehr, sehr ähnlich.
Da ging es wirklich um Leben und Tod.
Hat das Spiel einen Namen? Also gibt's da irgendeinen?
Ich glaube, ein Name ist Poktapok, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Poktapok? Mhm. Süß.
Ja, gab natürlich auch Profispieler, ne? Jede Stadt hat ihre Mannschaften und so weiter.
Ey, safe wird es irgendwo aufleben. Es gibt doch immer Trendsportarten. Also Poktapok vielleicht mit ein bisschen abgewandelten Regeln, wenn es jetzt um Sieger und Verlierer geht am Ende.
Ja.
Vielleicht gibt es auch einfach einen Pokal statt Kopf ab. Wäre vielleicht auch eine Alternative. Mhm. Aber kann man safe aufleben lassen. Poktapok. Treffen uns am Samstag, das Poktapok-Turnier auf dem Marktplatz.
Da will ich wieder meine Hüften schwingen. Ja, eine kleine Sache möchte ich noch hinzufügen. Und zwar habe ich von diesem Forscher, dieser Maya-Forscher, mit dem ich dann gesprochen habe, den habe ich auch gefragt, wie würde man sich denn auf Maya begrüßen? Das haben wir jetzt heute für die Folge natürlich verpasst. Aber auf Kakchiket sagt man Shisekerk Aouts Awetsch. Oder auf dem yucatekischen Maya, was auch eine moderne Sprache ist, Buenas Bichabel. Und das finde ich klingt voll schön.
Buenas Bichabel ist schön.
Mhm. Und weil Buenas ist ja auch, sagt man auch im modernen Spanisch, ist ein Lehnwort. Und das Bichabel ist, finde ich, ein wirklich sehr schönes Wort.
Ja.
Aber was ich mir auch noch gedacht habe, ja, wir denken jetzt so komische Riten, bevor die sich einen Ballsportplatz da bauen. Aber denk doch mal, wenn in Deutschland ein Grundstein gesetzt wird, da wird ein Band durchgeschnitten, da wird irgendwo ein Steinchen eingemauert. Also das hat sich schon bis heute gehalten am Ende auch.
Ja, das stimmt. Also ist ja auch seltsam. Was werden die Leute in 3000 Jahren denken? So, hey, warum liegen hier immer diese Bänder? Warum haben die so Bänder durchgeschnitten? So, ich komme zu meinem Lieblingsthema. Seit diesem Jahr mein Lieblingsthema. Geoengineering.
Oh.
Was ist das? Geoengineering.
Das ist doch, wenn irgendwelche Flugzeuge Silberjodid in Wolken impfen und dann regnet es und Leute denken, so können wir das Klima total easy beeinflussen.
Ja, also wenn du technisch deine Umgebung oder unseren Planeten so ummodellierst, dass er dir passt. Mhm. So könnte man Geoengineering zusammenfassen. Ne? Also es ist ein bisschen wie wenn du eine Wohnung hast und willst ein paar Sachen umändern. Ne? Hier mal eine Wand einreißen oder da ein größeres Fenster setzen, hier ein bisschen Wärmedämmung, ne? Das kann man ja alles irgendwie richten. Und es gibt ja auch so ein kleines Problem in unserem großen, runden Zuhause hier, die Klimakrise. Ist ein Dorn im Auge, muss man wirklich sagen, ne? Ist ein Dorn im Auge, wird immer heißer, blöd. Fragen sich schon viele, gibt's da nicht eine technische Lösung? Also jetzt so CO2-Reduzierung und so, ne? Es gibt Dinge, die wir lassen müssten, aber können wir es nicht irgendwie auch technisch regeln, ne? Können wir die Erde vielleicht so umbauen, dass die Klimakrise einfach, dass einfach vorbei ist, dass es nicht mehr wärmer wird. Mhm. Und da habe ich jetzt eine neue Idee gelesen. Und zwar Diamantenstaub in der Atmosphäre verteilen.
Bisschen Feenstaub.
Ja, und wir zaubern die Klimakrise weg. Also, was soll das bringen? Diamantenstaub in der Atmosphäre. Geoengineering wird auch weiter unterteilt in verschiedene Themenbereiche, was man so machen könnte. Eins davon ist eben, den Planeten abkühlen, indem man die Sonneneinstrahlung reduziert. Ne? Sonne ballert auf die Erde, ist warm. Kann man da nicht irgendwie einen Sonnenschutz sich sozusagen ausdenken? Okay. Und das könnte eben dieser Diamantenstaub machen. Ein Beispiel, um das zu erklären, da wird immer der Mount Pinatubo als Beispiel genommen. Das ist ein Vulkan in Indonesien, der ist 1991 ausgebrochen. Das war einer der stärksten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts. Und die Aschewolke, also müsst ihr mal Bilder googeln, das ist echt krass. Die Aschewolke, die das Ding rausgeballert hat, die hatte es wirklich in sich. Das ist einfach unfassbar hoch, hat sich überall verteilt, war auch nicht nur ein, zwei Tage in der Luft, sondern länger. Und diese Aschewolke oben in der Atmosphäre, die führte zu einer Abkühlung des Erdklimas. Und da gibt es heutzutage Berechnungen, dass wahrscheinlich sich für ein Jahr das ganze globale Klima um 0,2 Grad Celsius abgekühlt hat. Manche sagen sogar 0,5 Grad Celsius. Also nur, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist, hat dafür gesorgt, dass das Klima abgekühlt ist. Das ist natürlich krass.
Krass.
So. Ja. Und da gibt es natürlich viele Menschen auf der Erde, die sich denken, ja, Partikel in die Atmosphäre ballern, kein Problem, das kriegen wir hin. Mhm. Zum Beispiel mit Schwefeldioxid, das ist immer so das erste Beispiel. Ne? Das wird dann in so Stratosphärenballons reingepackt, die fliegen dann hoch, dann platzen die oben, verteilen das Schwefeldioxid und das soll sozusagen genau das gleiche machen wie die Aschewolke. Das Sonnenlicht trifft dann auf diese Partikel und wird dann in der Stratosphäre da oben schon direkt wieder zurückreflektiert ins All oder auch absorbiert. Ne? Mhm. Also es erreicht nicht die Erdoberfläche und dadurch heizt sich die Erde nicht auf. Mhm. Das ist der Abkühlungseffekt, der dann passiert. So, und das ist auch quasi die Idee hinter Diamantenstaub, aber, und das sagt jetzt hier dieses Paper, Vorteil gegenüber von Schwefeldioxid, weniger Absorption, sondern mehr Reflexion. Der Diamant, ne, funkelt ja auch ein bisschen mehr.
Ah, ja.
Der schickt viel mehr von der Wärmestrahlung, die da ankommt, von der Sonne wieder zurück. Ne, weil wenn sich das, wenn die Partikel sich erwärmen, dann wird die Stratosphäre ja auch wärmer werden. Ne? Deswegen ist besser, je mehr von der Oberfläche irgendwie wegreflektiert wird und nicht absorbiert wird, umso besser.
Ja.
So. Das ist erstmal der Hintergrund, wie das funktionieren könnte.
Okay, abgefahren.
Diamantenstaub.
Aber klingt teuer, sag ich mal.
Genau, ist auch teuer. Das ist echt so ein Ding. Die Forschung streitet sich über Geoengineering ja schon ewig, ne? Und dieses Paper ist jetzt so ein Beispiel dafür. Wir bräuchten nämlich nicht irgendwie eine Handvoll Diamantenstaub, logischerweise, sondern die gehen jetzt in ihrer Berechnung von 5 Millionen Tonnen aus. 5 Millionen Tonnen.
Gibt's überhaupt so viel Diamant auf der Erde?
Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. 5 Millionen Tonnen Diamantenstaub müsste jedes Jahr in die Atmosphäre geballert werden und dann wird sich die Erde um 1 Grad abkühlen. So.
Das ist halt mal wieder eine Symptombekämpfung, warum nicht die Ursachen, aber ich stelle die Frage einfach gar nicht.
Ja, genau, da muss sich jeder seine Meinung bilden. Ich bin tatsächlich da auch nicht so ein Fan von, ne? Und Diamantenstaub, wie du sagst, unglaublich teuer. Wenn man das mit Schwefeldioxid machen würde, bräuchte man für die benötigte Menge, die würde 18 Milliarden Dollar kosten, wenn man wirklich 65 Jahre lang das immer weiter in die Atmosphäre ballert und wirklich einen Kühlungseffekt hat. Wenn man stattdessen Diamantenstaub nimmt, verglichen 18 Milliarden Dollar mit Diamantenstaub, beim gleichen Effekt wären es 175 Billionen Dollar.
Oh.
Also das ist nicht so wirklich gerade im Budget drin, glaube ich.
Könnte knapp werden.
Der Platz ist im Haushalt. Könnte knapp sein. Und wie du sagst, das ist immer der große Streit in der Forschung. Ich liebe es auch. Es wird immer das Pro-Argument in der Forschung, weil das ist jetzt zum Beispiel wieder eine Veröffentlichung, ne, ist so, hey, wir haben keine Zeit mehr. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Es könnte ja eine Zwischenlösung sein. Ich weiß nicht, wie du so zu Zwischenlösungen stehst. Ich habe auch oft Zwischenlösungen in meinem Leben gehabt. Und das ist meistens eine schlechte Idee, weil du kümmerst dich nicht mehr um die richtige Lösung. Die Industrie Triefen ist natürlich total geil. So, ne? Wenn wir das Klima so abkühlen können, können wir auch weiter CO2 irgendwie rausballern. Aber es ist Symptombekämpfung. Ne? Es ist so, ich habe immer das Beispiel, wenn ich in einer Sauna bin und es ist mir zu heiß, dann ist ja auch nicht mein erster Gedanke, hey, ich baue jetzt eine Klimaanlage ein.
Ich habe auch gerade drüber nachgedacht.
Ich habe lange an diesem Beispiel gefeilt, genauso kann man es übersetzen.
Ich habe gerade überlegt, was für Zwischenlösungen es in meinem Leben gibt, die einfach immer noch, weißt du, so in der Wohnung, wo man dachte, ah, das mache ich irgendwann mal und dann seit 5 Jahren steht dann doch der Umzugskarton als Couchtisch da.
Also ich habe auch, ich habe jahrelang als Zwischenlösung, wirklich jahrelang, weil es ist wieder so ein Selbsthassmoment, jahrelang auf einem Gartenstuhl am Schreibtisch gesessen und dachte mir so, ich kaufe mir den nächsten Schreibtischstuhl.
Woher kommt nur dieser Bandscheiben?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon wieder so Rückenschmerzen oben in der rechten Seite des Rückens, ich weiß auch nicht. Ne? Und Zwischenlösung kennen wir halt alle. Ne?
Aber das mit den Wolken ist wirklich total spannend, weil zum Beispiel am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie, die forschen ja ganz viel an Aerosolen. Und ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich da wiedergebe. Ich habe nämlich da neulich mit einem Doktoranden drüber gesprochen, dass beispielsweise aus den Meeren Jod aufsteigt und das verstärkt zum Beispiel die Wolkenbildung in der Arktis.
Ja.
Und das ist dann auch wieder was, wo man dann sieht, okay, das hat natürlich auch wieder einen Kühlungseffekt. Und woher kommt jetzt dieses Jod? Und ist das vielleicht auch wieder so ein Regulationsmechanismus der Erde oder warum passiert das? Und also da sind so viele Dinge, die wir auch noch nicht verstehen und dann auch noch künstlich Wolken da reinzuballern, das ist kritisch, sag ich mal.
Ja, das ist.
Also ist jetzt meine persönliche Bewertung, ne? Aber.
Ja, also meine persönliche Bewertung ist, dass ich es auch crazy finde, dass man sich eine Technik überlegt, wie man das globale Klima kontrollieren kann. Auch hier liebe Grüße an alle indigenen Völker. Die findest bestimmt auch wieder mega geil, ne? Wenn du so eine mächtige Waffe hast und wer hat die? Vorrangig halt wieder weiße Menschen im globalen Norden. Fantastisch, lieben wir. Und was ich halt was mich am meisten nervt, okay, also meine Meinung ist klar, bei solchen Themen wie Geoengineering, also ich finde super spannende Ideen, aber überleg mal, du willst Millionen Tonnen Diamantenstaub oder Schwefeldioxid in die Atmosphäre ballern, das kann ja nicht eine Stadt machen, das kann ja nicht eine Universität machen oder so und auch nicht ein Land. Du brauchst dafür eine stabile, globale Zusammenarbeit. Und da müssen wir ja gar nicht mal weiterreden, oder? Wie sollen wir das denn auf die Kette kriegen auf diesem Planeten? Das kriegt doch keiner hin, versteht sich doch niemand mit irgendwem. Wie sollen wir das denn hinkriegen?
Und ein anderer Gedanke, also wenn du das Geld für diese Millionen Tonnen an Diamantenstaub hast, dann könntest du mit dem Geld auf der Erde auch ganz andere Sachen noch machen. Ne?
Ja, ja.
Also dann könntest du auch einfach sagen, ja, okay, dann jetzt kein Kohlekraftwerk oder dann jetzt kein XY mehr. Ne? Also da könntest du ja wirklich eigentlich die Ursache mit so viel Geld, wenn du das da wirklich mal ordentlich Geld drauf wirfst,
ja,
dann haben nämlich auch die ganzen Leute, die sagen, zu teuer, kann sich keiner leisten.
Ja, also die.
Also ich würde was anderes mit dem
Geld
anstellen.
Ich muss auch sagen, also die ForscherInnen, ich meine, das ist jetzt der Titel, ne? Diamantenstaub ist ganz spannend und so, aber die ForscherInnen sind, glaube ich, schon, natürlich, denen ist schon bewusst, okay, wir haben jetzt nicht im Portemonnaie 175 Billionen Dollar, um diesen Feenstaub da in die Stratosphäre zu ballern. Die haben natürlich alternative Materialien, Kalzit zum Beispiel, kennen wir alle aus Minecraft, könnte man auch nehmen, ist weitaus günstiger, kommen wieder eher so in den Milliardenbereich, in den Schnäppchenbereich, ja, ne? Könnte man auch machen.
Peanuts,
genau, haben wir mal gerade. So kann man aus der Schulter schütteln. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich finde es immer super unterhaltsam, aber mir wäre auch lieber, und da gibt es ja auch, also gerade die ganzen ForscherInnen, die auch bei Fridays for Future und so mitmachen, die so offene Briefe auch wirklich unterschreiben mit bitte hört auf, bei solchen Sachen zu forschen. Ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass man die Gelder lieber in alternative Forschung stecken möchte, im Sinne von, wie können wir CO2 reduzieren? Das wäre doch irgendwie netter.
Mhm.
So. Ja, kann ich verstehen.
Auf jeden Fall.
Naja, aber es wäre vielleicht trotzdem schön, von außen zu sehen, so ein funkelnder Erdball mit Diamantenstaub. Es gibt bestimmt einen schönen Glanz in die Stratosphäre von oben. Die Leute auf der ISS freuen sich.
Ja, für die ist es wirklich ganz toll.
Schau mal die Aussicht.
Ästhetisches, tolles Erlebnis.
Ja, ganz toll. Da wird der Weltraumtourismus auch nochmal richtig abgehen. Das will jeder sehen. Die Diamantenstratosphäre der Erde, da muss man aber nach ganz oben. Also, alles hat Vorteile. Wir finden sie immer. Muss nur lange genug suchen.
Okay, Freunde, dann viel Spaß bei dem Maya-Ball-Spiel. Könnt ihr ja mal den Leuten vorschlagen, die jetzt wieder anfangen mit Spikeball, die ganzen Parks hier zu bespielen.
Ja, warum nicht statt dem kleinen Ball einfach einen Medizinball nehmen?
Genau.
Und das Trampolin ein bisschen stabiler machen. Ja, Pocka-Pocka-Ball.
Pock-ta-pock heißt's.
Pock-ta-pock. Danke.
Also liebe Leute, kommt gut weiterhin in das Jahr 2025. Viel Spaß bei euren sportlichen Vorhaben. Wir haben jetzt ja auch noch einen weiteren Vorschlag euch hier präsentiert. Ne? Einfach mal Medizinball nehmen statt ein Spikeball.
Genau, schön rausgehen an die frische Luft. Und wenn ihr in Gänsekacke tretet, ärgert euch nicht. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Ne? Gänsekacke könnte auch was Schönes sein.
Genau, wir starten positiv in das neue Jahr und wünschen euch ein Gutes.
Bis nächste Woche.
Bis bald.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.